Hey und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Babe Talk Tuesday. Den heutigen Fall, den ich euch mitgebracht habe, ist von der 5-jährigen April Jones aus Wales, also dem Vereinigten Königreich Großbritanniens. April Jones wurde am 4. April 2007 als Tochter von Paul und Carol Jones geboren. Sie war die jüngste von insgesamt 3 Geschwistern und hatte noch eine größere Schwester namens Jasmine und einen etwas größeren Bruder namens Harley. Die 5-köpfige Familie lebte in einem wirklich winzig kleinen Ort namens McIntyre, der nur roundabout 2200 Einwohner zählt. Und ich sag euch was, dieser kleine Ort, der hat eine so absurde Schreibweise. Ich musste das erstmal googeln und mir vom Sprachassistenten ungefähr 500 Mal vorlesen lassen. Und ich bin mir jetzt auch immer noch nicht sicher, ob ich den Ort richtig ausgesprochen habe. Nun ja, aber die kleine April kam 7 Wochen zu früh auf die Welt, weshalb sie die erste Zeit ihres Lebens tatsächlich auch ausnahmslos auf der Intensivstation verbracht hat. Und in dieser Zeit erlitt die kleine Baby April auch einen Anfall, der leider bleibende Schäden hinterließ. So war seitdem zum Beispiel ihre linke Körperhälfte teilweise gelähmt. Doch das hinderte April später nicht daran, all das machen zu wollen und auch zu können, wie andere Kinder in ihrem Alter eben auch. Sie kämpfte sich da so richtig durch und war ein offenes, kontaktfreudiges und liebes kleines Mädchen. Dadurch, dass ihre Geburtsstadt McIntyre so klein war, war die Gemeinde total eingeschworen und verbunden. Wie das bei so kleinen Städtchen oder eher Dörfern oft der Fall ist, kennt einfach jeder jeden und so kennt auch jeder die kleine April und eben die Familie Jones. In dieser Stadt war es so, dass die Kinder oft draußen spielten, oft auch alleine spielten. Sie verbrachten generell viel Zeit in der Stadt, liefen die Straßen rauf und runter und ja, da ist noch nie was passiert. Es schien also quasi so, als wäre es der perfekte kleine Ort, um mit seiner kleinen jungen Familie zu wohnen. Doch nun kommen wir zum 1. Oktober 2012, denn an diesem Tag änderte sich einfach alles. Am Nachmittag des 1. Oktobers ist die Familie Jones noch zu einem Freizeitzentrum gefahren, denn dort hatte April immer einmal die Woche Schwimmtraining und da ist immer die ganze Familie als Unterstützung mit dabei gewesen. Und auf dem Weg nach Hause nahmen sie noch ihre 7-jährige Freundin aus dem Schwimmkurs mit zu April. Der Vater Paul machte den beiden Mädels noch Abendessen und dann sind die zwei nochmal gemeinsam raus, um auf der Straße ein bisschen zu spielen und mit Aprils Fahrrad einfach noch ein paar Runden zu drehen. Nach einer Weile schickten Paul und Carol dann Harley nach draußen, also Aprils bisschen älteren Bruder. Er sollte die beiden Mädels einfach reinholen, weil es jetzt langsam dunkel geworden ist. Ja, und die Mädels sollten jetzt eben einfach rein. Harley lief dann auch ganz brav direkt los, um seine Schwester und ihre Freundin von der Straße hereinzuholen, doch er kam nur kurze Zeit später wieder zur Haustür rein und begann direkt zu schreien. Und was er schrie war: Jemand hat sie geholt, jemand hat April geholt. Im ersten Moment starrten ihn seine Eltern natürlich ein bisschen verdutzt an, also sie konnten sich jetzt keinen Reim draus machen, was er damit jetzt sagen wollte, was er damit gemeint hat. Aber Harley erklärte ganz hysterisch, dass er soeben gesehen hat, wie April in einen Van gestiegen ist und der Van mit ihr zusammen weggefahren sei. Und ab da war natürlich sofort Alarmstufe Rot angesagt und es war direkt klar, dass es sich um eine Entführung handeln muss. Wer sonst würde die kleine April vor der Haustür sonst in einen Van steigen lassen? Sofort wurde dann auch die Polizei verständigt, die auch nur wenig später beim Haus der Familie Jones angekommen war. Die Polizei befragte Harley, versuchen die Situation einzuschätzen und zu bewerten, nehmen alle Informationen auf, damit sie eben die kleine April so schnell wie möglich direkt finden können. Carol hat auch sofort ihre ganze Familie, ihre Freunde und Nachbarn angerufen, damit eben alle Bescheid wussten und alle die Augen nach April offen halten können. Sie rief außerdem noch ihre älteste Tochter Jasmine an, die zu diesem Zeitpunkt in einem Jugendclub war. Sie kam dann auch natürlich sofort nach Hause gerannt und war auch ebenso absolut hysterisch. Und zu Hause angekommen sah Jasmine auch eine riesige Menschenmenge vor dem Haus, denn alle Nachbarn und Freunde und Familien sind direkt gekommen, um zu helfen. Da es langsam aber sicher dann auch immer dunkler geworden ist, sind alle mit Taschenlampen bewaffnet durch die Straßen des Orts gelaufen und jeder Einzelne hat nach April gesucht und nach ihr gerufen. Aprils Gesicht war wirklich überall in den Nachrichten, auf Social Media. Es hingen überall Plakate von ihr. Es wurde an jedes Haus geklopft und nachgefragt. Der Wald um den Ort herum wurde abgesucht, alles wurde nach April abgesucht, alles. Sie waren einfach überall. Aber es war Oktober, es war stockdunkel und dazu hat es mittlerweile auch noch angefangen in Strömen zu regnen. Trotzdem ging die Suche der Dorfbewohner bis in die frühen Morgenstunden und keiner hat sich von der Suche nach der kleinen April abbringen lassen. Doch die Suche war leider ohne Erfolg. Die Polizeiermittlungen waren natürlich in vollem Gange und in diesem Zuge wurde natürlich auch die 7-jährige Freundin befragt, die mit April auf der Straße gespielt hatte. Und es stellte sich dann natürlich auch raus, dass ihre Freundin die Entführung mitbekommen hat. Sie sagte aus, dass April zum einen freiwillig eingestiegen sei und zum anderen wären sie auf der falschen Seite eingestiegen. Daher ging man dann auch davon aus, dass der besagte Van, in den April eben eingestiegen ist, eine Linkslenkung hat. Also so wie die Autos bei uns, sag ich mal. Die Autos in Großbritannien sind ja Rechtslenker, also haben das Lenkrad auf der rechten Seite, da der Straßenverkehr dort ja auch links ist und nicht wie bei uns der Rechtsverkehr. Und für die Polizei war das schon mal ein erster guter Anhaltspunkt. Und da der Ort ja sehr, sehr klein war, überprüfte die Polizei auch direkt ihre Register und es stellte sich dann schnell heraus, dass nur eine Person im Ort einen solchen Wagen hatte. Und bei dieser Person handelte es sich um den 46-jährigen Mark Bridger und er war somit der erste Verdächtige im Fall April Jones. Mark war in der Gemeinde relativ gut bekannt, er lebte schon seit Jahren im Ort, er hatte 6 Kinder von 4 verschiedenen Frauen. Die Kinder lebten allerdings alle nicht bei ihm. Aber ein paar seiner Kinder gingen sogar auf die gleiche Schule wie April. Mark war generell auch eher dafür bekannt, dass er ja seine Beziehungen häufig wechselte und diese nie lange hielten. Er lebte also ganz alleine in einer Wohnung mit seinem Hund zusammen. Mark selbst war bei der Polizei allerdings kein unbeschriebenes Blatt, denn er hatte einige Vorstrafen in seinem Register. Darunter zum Beispiel Diebstahl, Sachschaden, Besitz von Waffen, Fahren ohne Führerschein und auch wegen häuslicher Gewalt. Dazu muss man aber auch sagen, dass ihr einfach einen kleinen Einblick habt zu der Person Mark Bridger. All diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, liegen schon viele, viele Jahre zurück. Es gibt also keine aktuelleren Aufzeichnungen aus den letzten Jahren, die belegen würden, dass Mark polizeilichen Kontakt hatte oder eine Straftat begangen hätte. Es gab zu diesem Zeitpunkt selbst also quasi keinerlei Hinweise darauf, dass Mark an irgendeiner Weise gefährlich sein könnte oder einen gewissen Fetisch auf Kinder haben könnte, da war nichts bekannt. Mark war aber auch jemand, der nicht nur seine Beziehungen oft gewechselt hat, sondern auch seine Jobs kündigte er regelmäßig. Er konnte also quasi nie lange bei ein und derselben Sache bleiben. Einen Tag vor dem Verschwinden von April machte sogar die Freundin von Mark mit ihm Schluss und daraufhin ist er dann dem Alkohol verfallen, denn immer wenn es ihm nicht gut ging, dann trank er sehr, sehr viel Alkohol. Kommen wir nun zum Morgen des 2. Oktober 2012, also einen Tag nach Aprils Verschwinden. An diesem Tag war es so, dass die Polizei Helikopter umherfliegen hat lassen, um weiter nach der kleinen April zu suchen. Und einer dieser Helikopter hat dann auch Mark gespottet, der gerade mit seinem Hund draußen einfach ja, Gassi gegangen ist. Das war im ersten Moment natürlich jetzt nichts besonders Auffälliges, doch eine Sache gab es schon, die die Ermittler etwas komisch fanden. Denn Mark hat kein einziges Mal hochgeschaut, als der Helikopter über ihm in der Luft stand. Er ist einfach geradeaus weitergegangen und hat schnurstracks nur auf den Boden geschaut. Ich meine, man könnte jetzt meinen, ne, wenn über einem ein Helikopter fliegt, der richtig laut ist und ja auch eine Menge Wind macht, dass man dann schon fast irgendwie reflexartig hinschauen würde. Und genau daraus schlussfolgerte die Polizei, dass Mark wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass er gegebenenfalls überwacht wird und er genau aus diesem Grund dann mit Absicht nicht hochgeschaut hat. Zu diesem Zeitpunkt waren das aber natürlich nur reine Spekulationen, da gab es keine Anhaltspunkte dafür, also das haben sich in diesem Moment die Ermittler einfach nur gedacht. Doch daraufhin ist die Polizei dann direkt zu Marks Wohnung gefahren, da sie vermuteten, dass er April dort vielleicht festhalten würde. Und an der Wohnung angekommen, sind den Polizisten sofort zwei Dinge aufgefallen. Zum einen war es unglaublich heiß in der Wohnung. Es war zwar Oktober und draußen war es kalt, klar, dann heizt man natürlich auch, aber es war nicht einfach nur warm, es war brütend heiß. Man konnte auch sehen, dass ein Feuer im Kamin gebrannt hat und es war... Man konnte auch sehen, dass ein Feuer im Kamin gebrannt hat und es war einfach eine ja, sehr unangenehme Hitze und sehr, sehr stickige Luft in der Wohnung. Und zum anderen ist dem Polizisten dann auch ein sehr penetranter Geruch aufgefallen. Und zwar hat es in der gesamten Wohnung regelrecht nach Bleichmittel gestunken. Es gab jetzt also die Fakten, dass er ein Linkslenkerauto hatte und dass seine Wohnung so extrem nach Bleichmittel gestunken hatte. Und das führte am Nachmittag des 2. Oktober dazu, dass Mark verhaftet wurde. Und überraschenderweise gestehte Mark bei der Befragung auch direkt, dass er in die Entführung der kleinen April Jones involviert ist. Mark erzählte der Polizei, dass er mit seinem Land Rover unterwegs war. Er hatte sie nicht auf der Straße spielen sehen und sie aus Versehen angefahren. Er wäre direkt aus dem Wagen ausgestiegen und zu ihr gegangen und wollte ihr helfen, sie fragen, ob alles in Ordnung sei. Und dann sah er bereits, dass sie so schlimme Verletzungen hatte, dass selbst eine Wiederbelebung nichts mehr half. Mark gab zu Protokoll, dass er totale Panik geschoben hat und so überfordert mit der Situation war und gestand dem Polizisten den Mord an April Jones. Er konnte den Ermittlern aber nicht mitteilen, wo sich der Körper der Kleinen befindet, denn er sei dann nach Hause gefahren und habe sich den Rest des Abends regelrecht zugesoffen. Was jetzt aber komisch ist, ist, dass diese Geschichte hinten und vorne nicht mit der Geschichte der 7-jährigen Spielfreundin zusammenpasst, die ja aussagte, dass April freiwillig in das Fahrzeug gestiegen wäre. Und von einem Unfall war auch keinerlei Rede bei ihrer Erzählung. Die Polizisten glaubten Mark zu diesem Zeitpunkt zwar, dass er April umgebracht hat, aber die Geschichte, die er ihnen erzählt hat, kauften sie ihm nicht ab. Daraufhin musste die Polizei dann auch die Familie Jones benachrichtigen und sie teilten ihnen mit, dass sie gerade eben erfahren haben, dass April nicht mehr lebte. Und während Mark bei der Polizei in Gewahrsam war, wurde auch weiterhin nach dem toten Körper von April gesucht. Da Mark aufgrund seiner Sauferei und einem angeblichen Filmriss einfach nicht mehr wusste, wo sich der Körper von April befindet, wurden erneut die Straßen, alle Wälder, alle Seen in der Umgebung erneut abgesucht. Diesmal wurden dann auch Leichenspürhunde eingesetzt, doch April bleibt weiterhin unauffindbar. Währenddessen liefen dann auch die forensischen Untersuchungen in Marks Wohnung und diese brachten nun auch die Gewissheit, dass er seine komplette Wohnung mit Bleichmittel gesäubert hat und allen voran das Badezimmer. Der Kamin, der nach wie vor die ganze Zeit brannte, wurde ebenso untersucht. Und in der Asche konnte man feststellen, dass menschliche Knochenfragmente enthalten waren. Man konnte allerdings nicht nachweisen, von wem diese Knochenfragmente waren. Man konnte weder bestätigen noch widerlegen, dass diese von April stammen. Aber Fakt war, dass sie menschlich waren. Um den Kamin herum waren noch einige wenige winzige Blutflecken, die Mark beim Säubern mit Bleichmittel wohl übersehen hatte. Deshalb geht man dann auch davon aus, dass Mark gewalttätig wurde, April wohl in seiner Wohnung umgebracht hat und ihren Körper dann im Kamin verbrannt hat und ihre Asche irgendwo draußen wohl verstreut haben mag, wo man sie nicht finden kann. Es wurden dann auch alle persönlichen Gegenstände von Mark untersucht, also sein Handy, sein Laptop, sein Haustelefon, also sein Festnetztelefon. Doch sein Laptop brachte dann wohl den entscheidenden Hinweis über das Motiv der Tat. Auf dem Laptop fand man diverse Chatverläufe mit vielen verschiedenen Frauen, die Mark an dem Tag von Aprils Verschwinden wohl zu sich nach Hause einladen wollte. Doch alle Frauen sagten ihm an diesem Tag. Zudem konnte auf dem Laptop gewalttätiges pornografisches Videomaterial gesichert werden, welches sich Mark angesehen hatte und darunter wohl auch ein Video, in dem ein 14-jähriges Mädchen in sexuelle Gewalt involviert war. Außerdem fand man zudem noch kinderpornografische Fotos und verschiedene Comics, in denen ja ältere Männer was mit Kindern haben, also ganz komisch. Und was richtig verstörend ist, ist, dass man auf Marks Laptop in einem Extra-Ordner, der gespeichert war, da waren Fotos von April und von ihrer Schwester Jasmine drin. Zudem kam dann auch ans Licht, dass Mark bereits mal versucht hatte, mit Jasmine über Facebook Kontakt aufzunehmen, als Jasmine damals 14 Jahre alt war. Und Mark hielt aber dennoch weiterhin an seiner Geschichte fest, dass der Mord an April ein Unfall gewesen sei und er nicht weiß, wo ihr Körper ist. Dennoch gab es mittlerweile aber genug Beweismaterial, um Mark wegen Entführung und Mord an April Jones anzuklagen. Der Prozess gegen Mark begann am 29. April 2013 und der Jury wurde das gesamte Beweismaterial vorgeführt. Also die Blutspuren, die Knochenfragmente und die Kinderpornografie, die auf Marks Laptop gespeichert war. Er selbst hatte ebenso die Möglichkeit, sich der Jury vorzustellen und seine Sicht der Geschichte darzulegen. Und er begründete die Kinderpornografie damit, dass er diese Bilder nur auf seinem Laptop gespeichert hatte, um seinen eigenen Kindern die verschiedenen Stufen des Erwachsenwerdens zu erklären. Die Story hat ihm aber natürlich niemand abgekauft und Mark Bridger wurde letztlich am 30. Mai 2013 für die Entführung und den Mord der 5-jährigen April Jones für schuldig gesprochen. Zudem wurde er außerdem schuldig gesprochen für die Zerstörung und unsachgemäße Entsorgung ihres Körpers sowie der Rechtsbeugung. Und Rechtsbeugung bedeutet, kurz und knapp erklärt, dass, wenn Tatsachen eines begangenen Delikts wissentlich verfälscht werden. Mark Bridger bekam eine lebenslängliche Haftstrafe ohne Bewährung. Bis heute hat Mark nach wie vor nicht gestanden, was wirklich passiert ist und ob er April vielleicht sogar missbraucht hat. Außerdem zeigt er bis heute keinerlei Schuldbewusstsein gegenüber seiner Tat. Das war der erschütternde Fall der kleinen April Jones, einem 5-jährigen Mädchen, das einfach nur mit ihrer Freundin spielen wollte. Ich finde es immer wieder krass, was für Menschen es da draußen gibt. Ein erwachsener Mann, der selber Familienvater ist, der wohl ein bisschen, ja, nichts lange halten kann, egal ob Frau oder Job, der abgewiesen wurde noch am Tag vorher und dann am nächsten Tag sowas macht, ein kleines Mädchen zu entführen und zu ermorden. Ich frage mich immer, was da in den Köpfen von solchen Menschen vorgeht. Was sagt ihr zu diesem sehr, sehr traurigen und erschütternden Fall? Zum Schluss wünsche ich jetzt euch aber dennoch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns am nächsten Babe Talk Tuesday mit einem neuen True Crime Fall wieder. Ciao!